Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Best of SHK Show, dem Podcast des Handwerkerradios. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews mit Experten aus der SHK-Branche, Handwerkerinnen und Handwerkern und vielen weiteren interessanten Gesprächspartnern aus der SHK Show im Handwerkerradio. Heute geht's um Fachkräftesicherung und die Gewinnung von Auszubildenden und Mitarbeitern. Darüber spreche ich mit Jürgen Honen. Er ist Geschäftsführer des SHK-Betriebs Jürgen Honen aus Heinsberg und er sagt, er hat keinen Fachkräftemangel. Was Jürgen Honen anders macht als andere SHK-Betriebe, hört ihr gleich im Interview. Ich wünsche euch viel Spaß bei Best of SHK Show. Hallo Jürgen.
Ja, hallo Max. Vielen Dank für die Einladung.
Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, Jürgen. Zu Beginn, stell deinen Betrieb einmal ganz kurz vor. Was macht ihr genau? Wie groß seid ihr? Erzähl einfach mal ein bisschen was.
Ja, also wir haben im nächsten Jahr unser 30-jähriges Bestehen. Wir haben uns spezialisiert auf das Thema erneuerbare Energien und Energieeffizienz, haben uns absolut darauf fokussiert. Und ich habe jetzt 45 Mitarbeiter und davon sind 16 Auszubildende.
Fokus auf erneuerbare Energien heißt, ihr spezialisiert euch auf Wärmepumpe, auf Pellets, auf Solarthermie. Ist das so euer Produktportfolio?
Also wir haben den kompletten Bauchladen abgeschafft. Wir fokussieren uns auf das Thema Privatkunden und auch kleine KMU-Betriebe. Wir bauen extrem sehr viele Pelletanlagen ein. Wir bauen sehr viele Wärmepumpen ein. Wir machen alles diese Dinge, die mit dem Thema Energieeffizienz zu tun haben, hydraulischer Abgleich, hocheffiziente Pumpenauslegungen, alles diese Dinge. Und dafür tun wir natürlich auch andere Dinge weniger umsetzen. Also wir bauen kaum noch Bäder, wir machen keine Neubauten, wir machen keine Mehrfamilienhäuser, keine Großprojekte, weil das Thema Heizzentrale ist für mich eine Leidenschaft und ist der absolute Fokus.
Und ihr baut seit 15 Jahren keine Ölheizungen mehr ein. Auch das ist ein Punkt, den ihr euch auf die Fahne schreibt.
Ja, ich bin der Meinung, wenn man sich glaubwürdig nach außen darstellen will, wenn man der Spezialist gelten will für erneuerbare Energien und Energieeffizienz, kann man auf der anderen Seite nicht die Umweltsau abgeben. Und deswegen haben wir für uns oder auch schon mit den Mitarbeitern gemeinsam im Unternehmensleitbild festgelegt, vor 15 Jahren, wir bauen keine neuen Ölheizungen ein, weil es mit Gas und Flüssiggas und Pellet und Wärmepumpe viel, viel bessere Lösungen gibt.
Wir wollen heute weniger über verschiedene Technologien sprechen, über verschiedene Heizformen, sondern über ein anderes Thema, das im SHK-Handwerk präsent ist, aber eigentlich auch über die Branche hinaus im gesamten Handwerk ein Thema ist. Thema Fachkräftemangel, mittlerweile ein Wort, was man nicht mehr hören kann, aber es ist halt präsent. Thema Fachkräftesicherung, auch ein großes Thema. Du sagst, dein Betrieb hat keinen Fachkräftemangel. Ist es tatsächlich so?
Genau, ich denke mal, die Zahl von 16 Auszubildenden ist ja bei unserer Firmengröße schon sehr ungewöhnlich. Und wir bekommen laufend Bewerbungen, ich kann die Leute alle gar nicht einstellen. Und deswegen machen wir eine saubere Planung. Wir wollen wachsen, wir wollen kontinuierlich wachsen und suchen uns jetzt die jungen Leute auch selber. Und dafür, dass man diese Dinge erreichen kann, muss man für sich zunächst mal eine Arbeitgebermarke aufbauen.
Ja, dann sag doch da gerne mal ein bisschen was zu. Thema Arbeitgebermarke. Was hast du da genau gemacht?
Also man muss sich zuerst mal konkret anders aufstellen wie viele andere Betriebe. Man muss, und das sind so die Dinge, die ich aus den vielen Bewerbungsgesprächen ja auch immer entnommen habe, was Leute denn überhaupt zu einem Betrieb hinzieht. Das ist erstmal das extrem gute Betriebsklima. Das ist eine vernünftige Material- und Werkzeugausstattung. Da hat man sich schon einfach fokussiert und spezialisiert, dass die Leute nicht überfordert werden. Dass man möglichst eine 4-Tage-Woche hat, damit man im Unternehmen eine saubere Struktur hat, damit man genau weiß, welche Bereiche muss man abdecken, damit man nicht alle diese Dinge miteinander vermischt. Wir haben bei uns unseren Betrieb aufgeteilt in mehrere Abteilungen. Wir haben eine Verkaufs- und Beratungsabteilung. Wir haben eine Abteilung, die nur diese Montagen umsetzt für die Neuanlagen. Und wir haben eine Kunden- und Serviceabteilung. Und alle diese drei Abteilungen harmonieren miteinander wunderbar, sind aber schon hermetisch getrennt.
Jetzt hast du schon so ein paar Beispiele angesprochen, die du umgesetzt hast. Wir werden da später noch genauer drauf eingehen. Lass uns mal über das Thema Gehalt sprechen. Gehalt ist natürlich ein Faktor, um Mitarbeiter erstens ins Unternehmen zu bekommen, aber um Mitarbeiter dann auch zu halten. Ich lese oft bei Facebook Fragen von Installateuren. Ja, wie viel kann ich denn verlangen in Gehaltsverhandlungen? Mein Chef will mir x Euro zahlen. Ist das genug? Ja, also es ist ein Thema. Wie gehst du beim Thema Gehalt mit deinen Mitarbeitern um?
Also wir haben grundsätzlich eine Grundvergütung und wir haben eine Leistungsvergütung. Die Leistungsvergütung baut sich immer on top obendrauf. Und ich bin der Meinung, das Grundgehalt sollte irgendwo mit den tariflichen Dingen einhergehen. Aber der Mitarbeiter muss halt einfach über das Thema hohe Kundenzufriedenheit und hohe Effizienz natürlich auch zusätzlich einen Gewinn einfahren. Und alle Leute, die mit der Leistungsvergütung agieren, sollten grundsätzlich 20% mehr verdienen als wie ein Mitarbeiter, der in einem tariflichen Gehalt hängt. Und ich denke mal, einer, der jetzt 3, 4 oder 5 Jahre Berufserfahrung hat, der muss irgendwo in die Richtung 4.000 Euro kommen brutto. Und das kann ich halt einfach immer dann bewerkstelligen, wenn ich sehe, der Mitarbeiter ist sehr gut strukturiert, der macht eine Top-Qualität und erzielt eine hohe Kundenzufriedenheit.
Also zwei Bausteine ist Grundgehalt und dann eine spezielle Leistungszulage und die wird individuell vereinbart bei euch?
Genau, die wird individuell vereinbart. Wir haben vor vielen Jahren das Thema Urlaubs- und Weihnachtsgeld kategorisch abgeschafft. Wir orientieren uns an den Tarif und zahlen on top dann immer noch eine zusätzliche Leistungsvergütung. Die ist natürlich bei einem Verkäufer anders als wie bei einem Projekttechniker. Ich kann da vielleicht noch mal drauf eingehen. Also die Projekttechniker, die bei uns die neuen Anlagen bauen, bekommen für jede Produktivstunde nochmal einen Leistungszuschlag von 6,50 Euro obendrauf auf das tarifliche Grundgehalt. Die Leute bei uns im Kundendienst bekommen eine Umsatzbeteiligung von 4%.
Das sind so Bausteine, mit denen man dann arbeiten kann.
Genau. Weil mir ist es da wichtig, dass wir immer wieder eine Effizienz des Arbeitsplatzes erreichen und mir ist es wichtig, dass wir eine hohe Kundenzufriedenheit erreichen. Und wir haben, und das habe ich immer schon gesagt, wir haben Premium-Kunden, wir sind natürlich auch dazu in der Lage, diese gute Leistung zu verkaufen. Wir sind nie die Billigsten. Wir bewegen uns immer im oberen Preissegment oder im oberen Preisdrittel, aber schaffen wir trotzdem, wie im letzten Jahr, haben wir bundesweit die meisten Pelletheizungen verkauft. Wir haben mit unserem Betrieb 152 Anlagen in der Region verkauft, über vernünftige Verkaufsmodelle.
Das ist eine ordentliche Zahl. Da kann man ja schon fast gratulieren, wenn man da sagt, ihr seid deutschlandweit der SAK-Betrieb mit den meistverkauften Pelletheizungen.
Genau, und das liegt nicht an unserer Region. Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Also Nordrhein-Westfalen ist normalerweise das Thema Biomasse nicht so zugeneigt wie Baden-Württemberg und Bayern. Und trotzdem haben wir das jetzt 2 Jahre hintereinander geschafft, mit einer sauberen Struktur hier doch extrem erfolgreich zu sein.
Zeigt natürlich dann auch die Mitarbeiter, wenn sie merken, sie partizipieren am Erfolg des Unternehmens, dass dann die Bereitschaft, das zu leisten oder die Bereitschaft eben eine gute Arbeit zu leisten, ja vielleicht nochmal ein Stück höher ist, als wenn man eben ja nur einen festen Betrag bekommt, ohne dass man irgendwie, dass es auf den Gewinn oder auf den Umsatz ausgerichtet ist.
Genau, das ist das Thema Bezahlung der Anwesenheit, das hat im öffentlichen Dienst schon nicht funktioniert und das würde im Handwerk oder funktioniert im Handwerk auch nur mittelmäßig. Ne? Und ich sage immer, wer eine gute Leistung verbringt, muss auch eine gute Bezahlung haben. Das ist selbstverständlich.
Jetzt ist Bezahlung ja nur ein Punkt oder ein Baustein, ja, sage ich mal, wenn man über Mitarbeitergewinnung oder über Mitarbeitersicherung spricht. Da spielen noch mehrere Faktoren mit rein. Du hast zu Beginn schon die 4-Tage-Woche erwähnt. Auch das setzt ihr ja mittlerweile bei euch im Betrieb komplett um, oder?
Genau, seit 2 Jahren haben wir bei den Neuanlagenmontagen schon mit der 4-Tage-Woche begonnen. Auch mit den Befürchtungen der älteren Mitarbeiter, das klappt alles nicht. Wir fangen jetzt morgens um 7 Uhr an und enden abends um 18 Uhr. Und Donnerstags ist so der letzte Tag in der Woche. Und dann sind die Ersten schon um 16 Uhr wieder im Unternehmen, machen ihr Auto noch in Ordnung und fahren dann in Ruhe nach Hause und haben dann Freitags, Samstags, Sonntags frei. Im Kundendienst haben wir diese Thematik erst dieses Jahr übernommen und alle Kunden wissen ab Anfang dieses Jahres, dass der Freitag schon rein nur vom Notdienst übernommen wird und auch freitags schon Notdienstzuschläge anfallen. Alles das hat sich wunderbar eingespielt und ja, wir haben letztendlich da überhaupt keine Einschränkungen mehr und ich als Betrieb habe sehr viele Fahrtkosten eingespart.
Also da spart man dann tatsächlich auch was durch die 4-Tage-Woche. Wie kam es dann bei den Mitarbeitern an? Also waren da alle sofort mit dabei oder gab es da ein bisschen Überzeugungsarbeit?
Ich habe das so eingeführt und sage, lass uns das einfach mal für 8 Wochen probieren. Und jeder, der zur Erkenntnis ist, das ist für mich persönlich nichts, der kann dann wieder zur 5-Tage-Woche zurückkehren. Allerdings ist das Projektbüro freitags dann auch nicht mehr besetzt. Dann muss man sich halt ein bisschen selber organisieren. Nach 6 Wochen habe ich jedem nochmal gefragt. Jeder war total begeistert und sagt so, am Anfang war es ein bisschen hart in der Umstellung, also jeden Abend bis 18 Uhr, aber wir haben das jetzt soweit alles hinbekommen. Ich bin froh, dass ich freitags mit meiner Frau mal einen freien Tag habe und kann dann gemeinsam mit der einkaufen gehen. Ich kann Arzttermine wahrnehmen. Ich kann zu Hause ein bisschen renovieren und das sind 100 verschiedene Dinge, die jetzt einem einfallen, die man freitags erledigen kann oder halt einfach mal ein langes Wochenende irgendwo hinfahren.
Also hat sich's bei euch absolut bewährt mittlerweile und ja, also sind alle Mitarbeiter begeistert, kann man so
Ja,
sagen.
genau. Also sind rundum alle begeistert. Keiner möchte mehr freitags arbeiten. Doch, ich habe nur einen Auszubildenden und einen Kaufmann, der sagt einfach, ich möchte in der Woche über etwas früher Feierabend haben, weil ich auch noch Fußballtraining habe. Der kommt dann freitags. Und das
Okay.
ist dann die einzigste Person im Büro.
Ja gut, aber wenn das dann so flexibel umsetzbar ist, ist ja auch vorteilhaft, wenn man sagt, na, ich arbeite dann lieber doch am Freitag, dass das dann machbar ist, ist ja auch ein positiver Punkt, dann, wenn man eben flexibel bleibt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ein weiterer Punkt, den du deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen anbietest, verschiedene Events. Ich habe gelesen von einer Hamburg-Reise, von einer Mallorca-Tour mit Azubis oder sogar eine Reise in die Karibik. Jürgen, was steckt denn da dahinter?
Also wir fahren alle 5 Jahre in die Karibik, immer im gleichen Hotel. Das haben wir jetzt schon 4-mal gemacht. Das ist eine absolute Mitarbeiterbindung. Das ist ein Team-Event, ja, dem jeder schon im Unternehmen entgegenfiebert. Im Regelfall nehmen wir da also immer alle Technik- und Kaufleute mit. Jetzt keine Auszubildenden, die schon seit ja, 1, 2 Jahren im Unternehmen drin sind. Ja, diese Karibikreise, das schafft eine Wahnsinnsatmosphäre. Wir machen da auch vor Ort nochmal einen Tagesausflug zu einer Insel, wo früher mal die Bacardi-Werbung gedreht worden ist. Wir haben da also Spaß ohne Ende. Der eine lässt es richtig krachen, der andere ist etwas ruhiger. Da ist für jeden etwas dabei. Also was ich also mache, ich mache mehrere Events in einem Jahr, so ein Hamburg-Wochenende. Wir machen hier Grillabende, eine Weihnachtsfeier. Anfang des Jahres mache ich für jeden eine Teilnehmerliste fertig. Jeder kann ankreuzen, was er machen möchte. Es gibt Leute, die sagen, bei 2, 3, 4 Dingen bin ich dabei. Andere sind bei allen Dingen dabei. Und so ist es halt einfach. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich biete immer ein gewisses Rahmenprogramm an, wo ich die Leute miteinander zusammenbringe aus den 3 verschiedenen Teams, auch immer mit Auszubildenden, außer jetzt bei dieser Karibik-Tour. Und ja, das ist mir immer wichtig, dass wir hier einen sehr hohen Teamgedanken haben, dass wir halt einfach die Leute, die doch ein Drittel ihrer Lebenszeit immer miteinander verbringen, dass die sich menschlich auch gut miteinander verstehen.
Finde ich schon außergewöhnlich, dass man solche Events anbietet in diesem Rahmen dann auch. Also ich kenne persönlich niemanden, der mit seinem Unternehmen, der mit seinen Mitarbeitenden in die Karibik fliegt. Ich denke, das kommt schon gut an, sowas, ne? Also gerade auch gegenüber neuen Mitarbeitern oder neuen Bewerbern.
Mir hat mal ein Trainer in der Führungsakademie berichtet, das war für mich ja logisch, dieser Satz, ein Chef bezahlt seine Mitarbeiter immer zu 100%, kann im Regelfall aber nur 80% der Leistung abrufen. Und das hängt immer an vielen Dingen. Das hängt immer an der Eigenmotivation, am Mindset, das hängt an der Struktur, das hängt an der Organisation und auch natürlich an der Effizienz. Und wenn ich es schaffe als Chef, von diesen 80% das Leistungsniveau auf 95% zu bringen, hat sich das alles bezahlt. Ich habe eine tolle Stimmung, ich habe eine höhere Effizienz im Unternehmen und alle Beteiligten sind wesentlich mehr zufrieden. Und das ist meine eigene Motivation.
Jürgen, lass uns über das Thema Ausbildung sprechen. Auch da gehst du, geht dein Betrieb ja andere Wege, als es vielleicht andere tun. Du hast vorher schon die Zahl genannt. 16 Auszubildende aktuell im Unternehmen.
Ja.
Und davon ja auch ein paar aus dem Ausland. Also ihr seid ja generell international aufgestellt mit Mitarbeitern aus Spanien, aus Marokko, aus Tunesien, und über diese Länder habt oder gewinnt ihr auch jetzt noch Auszubildende. Jürgen, wie funktioniert das?
Ich habe mich am Arbeitsamt gewendet und habe gesagt, ich hätte gern eine internationale Ausschreibung, also nicht nur innerhalb Europas, sondern international und werde jetzt auch auf das Thema Azubi-Welt weltweit gefunden. Dann ist es so, dass ich Bewerbungen erhalte aus Marokko, aus Tunesien, aus Palästina, also aus Ägypten und schaue mir die Bewerbungen immer intensiv an und führe dann mit den Bewerbern, wenn das für mich dann interessant ist, immer Zoom-Sitzungen. Dann meistens dann auch ausgiebig, einmals und auch mehrmals. Und ich muss schon sagen, die Leute, die sich in diesen Bereichen bewerben, haben alle eine sehr hohe Eigenmotivation, extrem hohe Eigenmotivation. Die haben von ihrer Schulbildung im Regelfall alle Abitur. Die haben alle ein Sprachzertifikat mindestens B1, dass die also auch Deutsch sprechen können. Sonst haben die nämlich überhaupt keine Möglichkeit, über dieses Einreiseverfahren in Deutschland einreisen zu können. Und das sind auch alles Bedingungen oder Vorbedingungen. Wenn wir später dieses Einreiseverfahren starten, dann müssen die diese Sprachzertifikate auch alle leisten. Im Regelfall haben einige auch schon eine Ausbildung im Ausland gemacht, in der Richtung Klimatechnik, Elektrotechnik und manchmal im Bereich Sanitärtechnik. Und ich gehe dann meistens hin, weil das ja auf einem anderen Niveau ist, dass wir halt einfach hier nochmal eine neue Ausbildung starten und wir die Leute dann halt einfach auch in einer Wohnung unterbringen. Ich habe so ein eigenes Wohnheim, was ich halt einfach mit vielen Single-Wohnungen behaftet habe und kann die Leute da unterbringen und dann kann ich die halt einfach auch wunderbar in unserem Team integrieren.
Und wie läuft es dann konkret? Also du kriegst die Bewerbung dann rein über Azubi-Welt. Ihr macht mal einen Zoom-Call und wenn das passt, dann schreibst du einen Ausbildungsvertrag. Dann dauert es aber immer
Ja,
noch,
genau.
bis
Also die
dann.
Vorgangsweise ist die, wenn ich die Bewerbung habe, dann führe nur ein, zwei oder drei Zoom-Sitzungen und dann muss ich den Ausbildungsvertrag erstellen, schicke den als PDF per E-Mail rüber, den bekomme ich dann zurück und dann muss ich dann dieses Einreiseverfahren starten und muss die ganzen Unterlagen des Bewerbers dann auch hier der Bezirksregierung zukommen lassen und dann bin ich dann auch für die Haft des ganzen Einreiseverfahrens.
Okay, wie lange dauert es, bis ein kommender Azubi, der sich jetzt zum Beispiel aus Tunesien, aus Marokko bewirbt und sagt, ja, ich möchte es bei euch machen, wie lange dauert es, bis er dann bei euch anfangen kann?
Also das beschleunigte Einreiseverfahren dauert circa 5 Monate. Das habe ich den Behörden auch schon mal gesagt, ich will gar nicht wissen, wie das unbeschleunigte aussieht. Ne, aber das haben wir jetzt mehrmals hinbekommen. Ich habe meinen ersten Auszubildenden Bilal aus Marokko im Oktober 2021 bekommen. Die anderen 5 sind jetzt halt einfach alle im Nachgang gekommen. Und ich muss sagen, die Mitarbeiter, die Techniker, die sind alle total begeistert. Total begeistert. Ne? Und wir arbeiten jetzt in einer 4-Tage-Woche. Ich habe einen Techniker, der halt einfach auch nochmal freitags und samstags arbeiten kommt. Und die melden sich immer bei mir, haben wir, Chef, können wir noch Überstunden machen. Das ist halt einfach immer ein Thema, was sich jeder Chef wünschen würde. Das sind also alles potenzielle, tolle A-Mitarbeiter.
Das Thema Zuwanderung wird generell eine Rolle spielen, im gesamten Handwerk, nicht nur in der SAK-Branche, aber auch in anderen Branchen definitiv. wenn jetzt das beschleunigte Einreiseverfahren 5 Monate dauert, wenn das auch noch Geld kostet, du bezahlst ja dafür, ich glaube 450 Euro pro Verfahren.
Genau.
Ja, was würdest du dir da wünschen zum Thema Einreise, zum Thema Zuwanderung, qualifizierte Zuwanderung? Was müssten da für Weichen gestellt werden, um das einfach ja zu erleichtern, um das zu verschnellern, um das einfach nicht zu kompliziert zu machen?
Dieser Bürokratieabbau, der muss halt einfach da viel, viel einfacher vollzogen werden. Und der Bürokratieabbau muss so gestaltet werden, damit man letztlich mit einem Antrag relativ schnell zum Ziel kommt. Da ist aber jetzt auch einiges ja im Gespräch mit der Regierung, da soll ja einiges vereinfacht werden. Die Anforderung, dass die Leute Deutsch können müssen, das ist, da stehe ich nach wie vor hinter. Das ist auch für unsere Kunden sehr, sehr wichtig. Aber alles andere muss ein bisschen bürokratiearmer werden.
Ja, und dann kann man da, du zeigst es ja, qualifizierte Auszubildende gewinnen, die dann auch längerfristig im Unternehmen bleiben, wenn es ihnen denn gefällt. Und ich denke, das tut es ja. Ja, sonst ja, hätten sie also ja nicht bei dir angefangen.
Ich führe ja mit allen Mitarbeitern regelmäßig immer Feedbackgespräche und Jahresendgespräche. Und ich habe also jetzt gerade schon bei den Marokkanern vernommen, dass der eine oder andere auf jeden Fall direkt nach der Ausbildung auch seinen Meister machen möchte.
Ja, cool. Das ist ja toll, wenn man dann auch so eine Erfolgskurve, so eine Lernkurve sieht und erkennt, wie viel Potenzial da drin steckt, ne?
Ja, genau. Also man darf keine Scheuklappen haben. Ich bin sowieso immer der Meinung, es gibt genügend Fachkräfte, die arbeiten meistens nur an der falschen Stelle.
Ist vermutlich so, ne? Also
aber was vielleicht auch noch wichtig ist, das ist nochmal, wie ich mich als Arbeitgebermarke aufbaue. Mit dem Thema Spezialisierung, mit dem Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit und natürlich muss man auch über eine sehr gute Homepage im Internet gefunden werden. Also das ist auch ein Feedback, was ich halt einfach von den Auszubildenden bekommen habe. Wenn die in Marokko oder Tunesien sitzen, dann haben die ja auch etliche Bewerbungen, die irgendwo online sind und dann schauen die sich natürlich online erstmal die Betriebe an und fragen, was macht der Betrieb denn überhaupt? Was hat der für Mitarbeiter? Wie sind die Mitarbeiter drauf? Sind die alt strukturiert? Ist ein junges Team? Sind die durchwachsen? Was machen die? Machen die Bäder? Machen die Heizung oder machen die wieder den kompletten Bauchladen? Und das Thema Spezialisierung ist schon sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen der erste Eindruck, das sehe ich aber auch für Endkunden auch, die wollen halt einfach, wenn die online sind, einige Aussagen über den Betrieb kennenlernen.
Vielleicht können wir da schon übergehen, das ist nämlich schon eine gute Überleitung auf meine letzte Frage eigentlich oder auf den letzten Punkt. Du hältst ja auch Vorträge für Kollegen und Kolleginnen, warst bei der Handwerkskammer Aachen erst vor wenigen Wochen aktiv, hast du diesem Thema referiert. Was ist denn dein Tipp an Kollegen, die ebenfalls einen SHK-Betrieb leiten, aber vielleicht auch, die einen anderen Handwerksbetrieb haben? Thema Website ist, denke ich, ein Punkt, was du auch sehr gut umsetzt, was auch andere noch umsetzen könnten, wo es vielleicht noch Optimierungsbedarf gibt. Aber fass es doch selbst einmal zusammen. Was sind so deine Tipps?
Meine Tipps sind zuerst mal eine Top-Website zu gestalten, damit man sich und seine Firma und jeden Mitarbeiter einzeln vorstellt und die Leistungen, die man macht, so konkret wie es eben geht, beschreibt. Dass man ein gutes Online-Marketing macht über Google, über Facebook, über Instagram, damit man ganz klar die Leistungen dann auch kommuniziert, so ähnlich wie Thermondo in Berlin ja auch macht. Also, dass man da halt einfach sauber strukturiert und dass man einen guten Verkauf aufbaut. Dass man alles dafür tut, dass man eine gute Arbeitgebermarke wird. Das heißt praktisch, dass man sich ein bisschen anders aufstellt, dieses Handwerker-Image ablegt und zu sagen, wir sind immer sehr, sehr konservativ. Nein, wir müssen modern sein. Wir müssen digital sein und wir müssen zukunftsorientiert sein. Wir müssen uns der Wärme- und Energiewende stellen und dürfen das nicht so ein bisschen verhindern, indem wir immer nur Öl- und Gasanlagen einbauen. Wir müssen jetzt offensiv diese Anlagen vermarkten und wir müssen pushen und dann sind wir auch gegenüber der jungen Generation glaubwürdig und können dann auf unser Handwerk punkten. Aber Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, vernünftige Lohnfindungen und die müssen halt einfach wesentlich besser werden. Ich sagte ja eben schon, wir müssen halt einfach unsere Mitarbeiter dazu in der Lage versetzen, gutes Geld zu verdienen. Und natürlich am Anfang des Prozesses muss der Chef das natürlich auch alles verkaufen. Man muss sich einfach im Premium-Segment aufstellen und sagen, wir haben tolle Mitarbeiter, wir haben tolle Dienstleistungen, wir haben tolle Produkte, aber das hat auch alles seinen Preis.
Jürgen, mit diesen Tipps möchte ich dir ganz herzlich für das Interview danken. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Wünsche dir und deinem ganzen Team alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, ihr seid da auf einem richtig guten Weg. Vielen lieben Dank und viele Grüße.
Ja, vielen Dank, Max. Ich hoffe, dass ich die eine oder andere Inspiration hatte.
Danke dir. Mach's gut. Ciao. Das war's für heute mit Best of SHK Show. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, fürs Reinhören. Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da für diesen Podcast. Gebt diesem Podcast eine Bewertung oder empfiehlt den Podcast euren Kollegen, euren Chefs, euren Chefinnen, euren Kolleginnen. Ja, vielen Dank, bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann!